Ja, der Samuel hat ja jetzt gerade schon gute Vorlage geliefert. Das heisst, also ich muss jetzt heute Morgen da vorne richtig donnern, oder was ist die Erwartung jetzt von dieser Predigt? Ja, bin gespannt, wie ihr es empfindet oder wie ihr es erlebt. Auf das Thema bin ich auch eigentlich im Zusammenhang mit der Predigt von vor 3 Wochen. Jetzt ist es ja immer so eine Sache, oder, mit diesen Predigten. Jetzt ist es schon 3 Wochen her, zwischen ihnen haben andere Predigten gehört. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie viel das ihr noch wisst von dieser Predigt von vor 3 Wochen. Aber ich frage jetzt trotzdem, weiss jemand das Thema noch von dieser Predigt? Es war der 5. Juli, es ist 3 Wochen her. Alle sind entschuldigt, die in der Ferien waren. Ja, yeah, genau, das war das Thema. Trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und jetzt, wo ihr das Thema wieder wisst, die waren, kommt euch vielleicht noch irgendein Gedanken oder etwas in den Sinn? Erinnert ihr euch noch etwas? Genau, ja. Weißt du noch den Kontext, um was es gegangen ist? Genau. Ja, ich nehme es nachher nochmal auf, genau, das ist ein. Genau. Ja, genau. Sorget nicht, ist ein grosser Punkt gewesen. Ich komme nachher nochmal rasch drauf zurück. Ja, schön, dass doch noch so viel rum ist. Ich habe mit gar nichts gerechnet heute Morgen. Aber ich freue mich, dass es so ist. Das Thema war, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Und ich habe eigentlich 4 Punkte in dieser Predigt. Habe aber schon beim Vorbereiten gemerkt, der 4. Punkt müsste eigentlich mehr Raum haben. Und habe ihn dann am Morgen rausgekriegt, der 4. Punkt. Und habe gesagt, aus dem mache ich noch eine Predigt. Eine separate Predigt, wo ich nur über das Thema werde reden. Aber um einfach noch mal rasch reinkommen, ich habe da noch mal rasch das Thema genau war, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Um diesen Fokus geht es heute Morgen nochmal. Und ich habe zuerst von der Prioritätensetzung geredet. Es heisst ja, trachtet zuerst. Wir haben über unsere Prioritätensetzungen nachgedacht im Leben. Was steht zuoberst? Wo ist Gott? Wo ist sein Reich? Weil es ja dann eben im zweiten Punkt heisst, Prioritätensetzung, die Ausrichtung soll auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit sein. Und in diesem Kontext, in diesem Zusammenhang habe ich vom Sorgen geredet, dass eigentlich in unserem Sorgen zum Ausdruck kommt, auf was dass wir wirklich ausgerichtet sind. Und dass wir lernen und können lernen, immer mehr in allem hinein, was unseren Alltag ausmacht, die Sorgen auch abzugeben und von Gott zu erwarten, dass er in das hineinwirkt. Und dann ist eben das Beispiel vom Spital gekommen, wo ich gemerkt habe, es ist dran, und aber mir Sorgen gemacht habe, wie ist denn das mit Corona im Spital und überhaupt keine Besuchszeit jetzt. Und komme ich hinein und gleich habe ich innerlich gespürt, es ist dran und wie dann Gott alles zusammengefügt hat. Und ich habe einfach Mut gemacht, herzuschauen, wo eure Sorgen sind und aus allem ein Gebet zu machen. Und der 3. Punkt war, eine Kirche, die nach dem trachtet, wenn wir auf das ausgerichtet sind, dann hat das Auswirkungen. Dann spiegelt sich das wieder in unserem Alltag. Dann kommt das irgendwo zum Ausdruck, dann muss das Auswirkungen haben. Und dann wäre eben der 4. Punkt gekommen, der eben nicht gekommen ist hier in dieser Predigt und dafür heute kommt. Das ist das Warten auf Jesus, wo ich einfach mich selber nochmal so auch angefangen hat ansprechen und bewegen, dass ich gefunden habe, ich will dem gerne mehr Raum geben. Die Bibel zeigt uns vor allem im Neuen Testament immer wieder den Zeithorizont auf zwischen dem ersten Kommen von Jesus und dem zweiten Kommen. Das ist wie eine Zeitlinie, oder, wo wir uns drin befinden. Und im Hebräer 9, 28 haben wir einen Vers. Dort lesen wir, er, das ist Jesus gemeint damit, wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, sondern er wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Also wir leben irgendwo da dazwischen, zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen. Ich mache jetzt da mal ein Kreuzchen, weil ich persönlich davon ausgehe, dass wir schon ein bisschen näher dort sind, als wir da sind. Aber auch das wissen wir nicht. Und es gibt einen Unterschied, oder es gibt viele Unterschiede, aber es gibt Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen. Der Vers sagt uns, in dem ersten Kommen, wo Jesus gekommen ist, war das Ziel das Kreuz. Der Moment hier, das Kreuz, wo Jesus gestorben ist, zu unserer Rettung, zur Sündenvergebung, zur Heilung. Und das ist passiert. Das ist erfüllt worden. Das Ziel hat sich ereignet. Das ist passiert. Das zweite Kommen von Jesus hat eine andere Ausrichtung. Und Hebräer 9 formuliert so, Jesus wird Rettung bringen all denen, die sehnsüchtig auf ihn warten. Beim ersten Kommen, wo Jesus gekommen ist, im Johannes 1 lesen wir, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er ist nicht erkannt worden. Man hat nicht auf ihn gewartet, obwohl auch das erste Kommen vorausgesagt worden ist. Aber die Welt war nicht bereit, die Welt hat ihn nicht erwartet. Und das zweite Kommen soll anders sein. Da sollen die Menschen sein, die ihn sehnsüchtig erwarten. Es ist noch spannend, wie der Schreiber vom Hebräerbrief das versucht auszudrücken. Er hat ein Wort gebraucht im Griechischen, das heisst erwarten, Ausschau halten. Und dann hat er eine Vorsilbe davor gesetzt, so dass wir das eigentlich gar nicht können übersetzen können. Ich weiss nicht, was für eine Vorsilbe ich für das Wort erwarten soll setzen, dass ich das ausdrücken kann. Und die Vorsilbe im Griechischen sagt, gibt eine richtige vor, gibt ein ausgerichtetes Sein, macht das Verb selber noch stärker. Und das neue Leben, die Übersetzung, die ich da gebraucht habe, nimmt dann das Wort sehnsüchtig zur Hilfe und sagt, die Kirche wartet sehnsüchtig oder die Menschen warten sehnsüchtig auf das Kommen von Jesus. Ich weiss nicht, wir haben in der letzten Zeit immer wieder auch von Sehnsucht geredet. Ich weiss nicht, in welche Richtung das deine Sehnsucht geht. Ob du da Sehnsucht hast, das ist nicht einfach oh, nice to have you back, so im Stil von, oh, ist schön, bist wieder da, schön, sehen wir uns mal wieder. Da geht es um ein Warten, ein intensives darauf ausgerichtet sein. Meine Tochter wartet gerade auf ihren Geburtstag. Ich kann euch sagen, ich spüre etwas von dieser Sehnsucht und eine Hallauers Reaktion angesehen, dort wird es ähnlich sein bei der Naomi. Da werden nicht nur Tage zählt, da werden die Wochen zählt, da ist immer wieder die Rede davon. Das ist ein intensives Erleben für die ganze Familie, kann ich euch also sagen. Da spüre ich etwas von Sehnsucht. Das ist Sehnsucht. Und ich habe es bereits angetönt, es ist ein anderes Kommen. Das zweite Kommen ist nicht ein Kommen von Jesus in Armut, wie beim ersten Mal. Ist nicht ein verborgenes Kommen, wo niemand wahrnimmt oder nur ein paar wenige wahrnimmt, nehmen, sondern das ist ganz ein anderes Kommen, das hier passieren wird. Es ist ein Kommen in Herrlichkeit vom Vater. Da wird seine Göttlichkeit zum Ausdruck kommen. Er wird als König kommen. Er wird als der, der auf dem Thron sitzt. Und er wird auch als Richter kommen. Und das ist vielleicht das, was beim Samuel vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass der Drohfinger, bist du denn parat? Ich werde später noch mal darauf zurückkommen, auf das Gefühl oder auf das Feeling, auf den Gedanken. Jesus wird ganz anders kommen. Erwarten wir ihn. Und vielleicht ist es auch ein bisschen gegangen, wie es auch mir gegangen ist, während dieser Corona-Zeit. Das zweite Kommen von Jesus ist plötzlich anders in meinen Fokus gerückt. Ich habe etwas angefangen zu spüren von dem Jesus kam bald, erlöst du die Welt. Es ist so klar geworden, wir Menschen haben es nicht im Griff. Es ist so klar geworden, wo die Grenzen dieser Menschheit sind und dass der Mensch immer mehr Kontrolle verliert. Und das ist ja eigentlich keine neue Erkenntnis, oder? Wenn wir ein bisschen genauer hinschauen würden, dann hätte man das schon lange merken können. Aber wir hier im Westen, gerade in einer reichen Schweiz, sind da ja auf einer sehr sicheren Seite. Und da erleben wir das vielleicht nicht so. Und darum ist es auch ganz spannend, wenn wir in die verfolgte Kirche hineinschauen, wenn wir von Christen hören, die tagtäglich herausgefordert sind, den Preis zu zahlen, zu ihrem Glauben zu stehen. Die leben ganz anders in dieser Erwartung, in dieser Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und ich glaube, es hilft uns, wenn wir uns bewusst sind, wo wir uns befinden, in was für einem Zustand auch unsere Welt ist, dass wir in das hineinkommen immer mehr. Jesus, komm bald, Jesus, komm. Das Ausgerichtetsein auf das Wiederkommen von Jesus ist auch Teil von dem sein Wille, wollen zu tun, sein Reich wollen sehen zu kommen, sein Willen offenbart zu werden, das, was uns versprochen ist, in der Realität zu sehen. Und die Hauptfrage, die ja immer wieder gestellt wird in diesem Zusammenhang, ist ja, wann wird das passieren? Wann kommt er denn wieder? Auf diese Frage gibt uns die Bibel keine klare Antwort, aber es gibt Hinweise. Und ein Hinweis möchte ich heute Morgen herausgreifen. Es gibt natürlich noch ganz viele andere, die man auch nennen könnte. Aber ich möchte einen Fokus setzen auf den Vers in Matthäus 24, 14. Da ist er schon. Die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Erde gepredigt werden oder ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Jesus wird also nicht wiederkommen, bevor nicht die ganze Welt seine Botschaft gehört hat. Und jetzt können wir ja sagen, ja, das ist gut. Gut wissen wir das. Oder wir können es auch als einen Auftrag hören, dass ich damit reingenommen bin, Teil zu sein von dem, dass die Welt die Botschaft hört. Wenn wir das Kommen von Jesus vorantreiben wollen, dann müssen wir Teil sein von dem Auftrag, dass die Welt die Botschaft hört. Samuel hat ja gefragt, wer hat in der letzten Predigt gehört über die Wiederkunft von Jesus. Und ich habe tatsächlich vor einiger Zeit eine gehört von Derek Prince. Und er hat eine ganz provokative Frage gestellt im Zusammenhang mit dem Vers. Er hat eben auch hier davon geredet, es ist dein Auftrag, dein und mein Auftrag, dass die Welt die Botschaft hört. Und er hat gefragt, tust du es? Und er hat nachher gesagt, und wenn du es nicht tust, dann wartest du nicht auf seine Wiederkunft. Dann bist du nicht auf das ausgerichtet. Und ich habe so für mich gedacht, in dem Moment, wo ich das gehört habe, ouch, das tut weh. Aber wenn man wirklich sehnsüchtig wartet, dann wenn man helfen, dass das vorwärts geht, dann wenn man die Botschaft verkünden. In ganz unterschiedlichen Formen. Das heisst jetzt nicht jeder, dass er, nicht für jeden, dass er muss sein Zeug zusammenpacken und muss gehen. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, zu unterstützen, dass der Auftrag weitergeht. Und es ist auch eine Sache und eine Frage von unserem Alltag. Ich habe die letzte Woche eine Erfahrung gemacht. Ich war mit den Buben auf dem Pumptrack, da auf dieser Rollerbahn bei uns im Dorf. Und sie haben dort mit einem Buben Kontakt geschlossen. Und auch der Vater hat sich dann angefangen einklinken mit diesen Buben. Hat dann so ein bisschen angefangen zu spielen. Irgendwann wollten sie Pause machen, haben Durst gehabt. Sind zu mir gekommen und auch der Bub und auch der Vater, er ist dann hergesessen. Und er hat dann da angefangen, ganz oberflächlich über die Anlage zu reden, hat so ein bisschen gefragt und ich musste sagen, ja, ich weiss auch nicht so viel, wir sind auch erst seit einem Jahr da zu Behringen. Und ich habe schon hier gespürt, ui, jetzt geht das Gespräch in eine Richtung, wo ich vermutlich ganz schnell am Punkt wird kommen, wo ich eine Entscheidung fällen muss. Wie viel rede ich jetzt und wie viel sage ich? Wo stehe ich zu meinem Glauben und wo nicht? Und es ist wirklich drei Sätze weiter, fragen da, ja, was haben Sie denn in Sarajevo gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, wir haben eine Drogenreha-Arbeit geleitet dort. Und er hat gefunden, ja, das ist aber eine schwierige Arbeit, oder? Wie haben Sie das geschafft? Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist der Punkt. Jetzt muss ich von meiner Überzeugung reden und muss sagen und muss ganz klar dazu stehen, die Kraft aus dem heraus haben wir nur bekommen, durch das, dass wir glauben, dass Jesus Christus Herr ist von dieser Welt. Aus dem Glauben heraus leben wir und wir glauben an die Kraft, die in uns wirkt. Und wir glauben auch, dass nur durch das Veränderung von einem Leben wirklich möglich ist. Und ich habe ihm erzählt, was wir erlebt haben mit Männern und bin ja so offen gewesen, wie ich sonst im Normalfall auch nicht bin. Und habe selber ein bisschen über mich gestaunt. Und wisst ihr was? Er hat sich nicht bekehrt, der Mann. Ich habe auch nicht gefragt. Das war auch gar nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach herstehen für meinen Glauben. Und als ich fertig war, sagte er, wir haben den gleichen Glauben. Und wir haben in dem Moment das Gespräch noch eine ganz andere Richtung gegeben. Und wir sind am Schluss über die Wiederkunft von Jesus ins Gespräch gekommen. Und für mich war es so eine Ermutigung, nicht, weil es mir jetzt gelungen ist, jemandem, der nichts vom Glauben weiss, da viel Neues zu erzählen, sondern einfach, weil das Gespräch durch meinen Mut und durch das, dass ich es können, in dem Moment herstehen, ganz eine andere Wendung genommen hat. Und wir hätten nie so geschwätzt, wenn ich nicht ganz klar gewesen wäre. Und es war für mich so eine Ermutigung, so ein Händedruck von Gott. Wags, ich bin dabei. Wenn du mutig für mich herstehst, dann stand auch ich für dich her. Es wird vielleicht nicht immer so ein Gespräch sein. Mein Gegenüber wird nicht immer die gleiche Überzeugung haben wie ich. Aber Gott hat es vorbereitet. Und das macht mir so Mut, in dem Innen mutig zu werden, es auszuprobieren. Und in dieser Frage vom Gericht auch, die Samuel erwähnt hat, wird uns ja oft der Vorwurf gemacht, ihr Christen sind so intolerant. Warum müsst ihr denn immer wieder über das reden? Warum ist denn das so wichtig? Und ich habe mal ein Bild gehört, das mir so ein ist. Wenn eine Seilschaft irgendwo in einer Wand hinhängt und du bist an dem Seil, das dreht und ein anderer ist in der Gefahr zum Abstürzen, dann schaust du auch nicht zu und sagst, oh, schade für dich, tut mir leid. Sondern dann wirst du das Rettungsseil ihm zuwerfen und wirst sagen, da, heb dich, verankere dich an dem, mach dich fest an dem. Und das ist unsere Situation. Die Welt ist am Abstürzen. Die Menschen, die Jesus nicht kennen, sind am Abstürzen. Das Gericht wird kommen. Da war Gnade gewesen. Da wird Gericht sein. Und Menschen, die Jesus nicht kennen, gehen verloren. Wenn wir das Rettungsseil kennen und haben, hat es nichts mit Intoleranz anderen Wegen gegenüber zu tun. Du kannst dir nicht einem sagen, da am Seil, ja, schau, dort unten hat es dann im Fall einen Weg. Der ist auch nicht schön. Nein, es gibt nur einen Weg. Und dann werfen wir das Rettungsseil. Die Bibel braucht ein Bild, immer wieder. Das führt mich zum zweiten Punkt. Fürs zweite Kommen, das ist überhaupt ein starkes Bild, das immer wieder kommt, eigentlich durch die ganze Bibel durch. Und zwar ist es das Bild vom Hochzeitsmahl. Die Kirche, wo die Braut ist, Jesus, wo der Bräutigam ist. Heute sind Kaufmanns da, die wissen aus eigener Erfahrung ganz genau, was es Hochzeit vorbereiten bedeutet. Es ist noch nicht lange her und sie haben es unter schwierigen Bedingungen müssen machen. Aber wenn du auf eine Hochzeit zugehst, dann muss man gar nicht selber verheiratet sein. Man kann sich einfach vorstellen, was man alles investiert, was man alles vorbereitet, bis ins Detail, mit was für einer Kreativität und Liebe man sich da investiert, weil der grosse Tag so wichtig ist und so viel Bedeutung hat, dass man keinen Preis scheucht und alles gibt. Und die Brut, die braucht Stunden, bis sie das richtige Brutkleid gefunden hat. Und Stunden beim Coiffeur und weiss ich, was alles das da kommt. Wir kennen es. In der Offenbarung 19 lesen wir von der Hochzeit, die auf uns wartet, von dem Brut und der Bräutigam, von dem Bräutigam. Dann hörte ich wieder etwas, lesen wir in Offenbarung 19, ab Vers 6. Dann hörte ich wieder etwas, das wie das Rufen einer riesigen Menschenmenge oder das Rauschen mächtiger Meereswellen oder das Krachen lauter Donnerschläge klang. Halleluja! Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, herrscht. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden, denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Also noch gerade merke, dass ich noch etwas vergessen habe. Also da ist der erste Punkt Verkündigung. Und der zweite Punkt im Warten ist die Vorbereitung. Die Brut hat sich in weißes Leinen gekleidet. Und das heisst, das sind die guten Taten der Menschen. Auch das kann man ja jetzt wieder als Druck hören und sagen, ja, ich muss halt viel Gutes tun und ich muss das so machen. Aber Brut wird ja nicht so Brut durch die schönen Kleider. Da kannst du irgendeine Frau nehmen und in ein Hochzeitskleid stecken. Wegen dem ist sie noch keine Brut, wenn sie keinen Bräutigam hat. Und wenn kein Fest stattfindet und wenn sie nicht vorbereitet hat. Die Brut wird doch nicht durch Kleider zur Brut, sondern durch das, dass sich da jemand entschieden hat und gesagt hat, dich habe ich erwählt, genau dich will ich. Du gefällst mir, mit dir will ich meinen Lebensweg gehen, mit dir will ich weitergehen. Und das ist das, was Jesus gemacht hat, mit uns, mit seiner Kirche. Er hat gesagt, dich habe ich erwählt, dich will ich. Und dann, die Erwählte, die leitet die Kleider an. Die ist dann eigentlich Ausdruck von dem, dass auch sie ja sagt. Und dass sie sagt, Brut, dir will dich gefallen. Ich will die Schönste sein für dich. Ich will die Beste sein für dich. Ich will alles tun, dass ich dir gefalle. Aus dem raus, aus dieser Liebe raus, wächst das. Vorbereitet sie. Im Titus 2,11 lesen wir, denn die Gnade Gottes, die allen Menschen Rettung bringt, ist sichtbar geworden. Das, oder? Da stehen wir. Auf dieser Grundlage stehen wir. Sie bringt uns dazu, dem Leben ohne Gott und allen sündigen Leidenschaften den Rücken zu kehren. Es ist die Gnade, die der Motor ist dafür, dass wir das leben, wo Jesus gern will. Jetzt in dieser Welt sollen wir besonnen, gerecht und voller Hingabe an Gott leben. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis wieder, oder? Es wird verknüpft, auf dieser Grundlage stehen wir und das erwarten wir. Denn wir warten auf das wunderbare Ereignis, wenn die Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Erlösers Jesus Christus erscheinen wird. Wir müssen vorbereitet sein. Und gestern Abend habe ich einen Text gelesen aus dem Buch «In meinem Herzen Feuer» von Johannes Hartl, wo ich euch einfach einen ersten Abschnitt noch vorlesen will. Daraus. Die Braut geht der Wiederkunft des Bräutigams entgegen, schrieb er da. Sie hat sich schön gemacht und wurde geschminkt, denn dies ist das Ende der Geschichte, nicht die atomare Katastrophe und der Untergang der Welt, sondern die Wiederkunft Jesu. Die Wiederkunft des Bräutigams, für den sich seine Braut bereithält. Und genau das ist Gebet. Gebet ist die liebende Wachsamkeit einer verliebten Braut. Es ist die Sehnsucht eines untröstlich verliebten Mädchens. Aufstehen will ich, die Stadt durchstreifen, suchen den, den meine Seele liebt. So spricht die Braut im Hohelied bei Nacht, Hohelied 3,2. Ähnlich ist der Herzensschrei eines Peters. Herr, ich will nicht sitzen bleiben, ich will aufstehen, auch wenn es Nacht ist. Du, der du mich zuerst geliebt hast, du, der du mich aus dem Dreck und der Sklaverei der Sünde gerettet hast, du bist es wert, dass ich dich zurückliebe. Denn du hast die Liebe in mir wach geküsst und diese Wunde heilt fortan nicht mehr. Seither kann die Welt mich nicht mehr zufriedenstellen. Ich will aufstehen. Ich will eine jener klugen Jungfrauen sein, die dem Bräutigam wachend entgegengehen. Mit dem Öl der Liebe in meiner Lampe und einer frischen Flamme des Gebets. Und er tönt es da schon an und das ist noch der dritte und letzte Punkt, wo eigentlich all das auch ein Stück weit zusammenfasst. Wir sind am Warten. Und warten, ich weiss nicht, was das auslöst bei euch. Ich warte nicht gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe die letzten 11 Jahre in Bosnien viel gewartet, musste lernen warten, weil dort einfach vieles nicht funktioniert, so wie es sollte. Und dann wartest du halt einfach, bis es dann vielleicht einmal kommt oder auch nicht. Also warten ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung, auch nicht warten durch die Erfahrung. Und ich weiss nicht, wie es euch geht mit dem Warten. Aber warten ist ein grosses Thema in der Bibel. Und warten ist ganz oft mit einem Test verbunden. Denke mal an Abraham. Der hat die Verheißung gehabt. 25 Jahre lang hat er müssen warten auf seinen Sohn, der noch gewusst hat, der kommt. Aber er hat 25 Jahre lang gewartet. Der Josef, der hat einen Traum gehabt von Gott. Eine Verheißung, die er vielleicht selber nicht so einordnen konnte. Aber er musste warten. Jahre musste warten. Und einen Teil davon noch im Gefängnis verkauft als Sklave. Kein schönes Warten. Aber es ist zur Erfüllung gekommen. Ein David hat mit der Verheißung gelebt, König zu werden. Aber er musste aushalten, er musste durchhalten und warten. Bis der Zeitpunkt von Gott da ist. Warten fällt uns nicht immer leicht. Warten ist ein Test. Und die Frage ist, bestimmen wir ihn? Erhalten wir unsere Sehnsucht im Warten, dass Jesus wiederkommt? Und da möchte ich zum Abschluss noch einmal einen Teil aus diesem Buch lesen. Der Johannes Hartl schreibt dann nämlich weiter, und der Tag der Wiederkunft Jesu wird kommen. Viele kleine Tage werden vorher kommen. Denn dem Beter, der wacht und wartet, der sucht und anklopft, werden wieder und wieder Momente geschenkt, in denen er kommt. Freilich, diese Momente sind unverfügbar, reines Geschenk. Doch der Gott, der sucht mich, sprach, sagt euch, ich lasse mich von euch finden, Jeremia 29, 13 bis 14. Es werden viele kleine Tage kommen, wo er sanft vorübergeht. Und eine betende Kirche wird immer mehr Tage erleben, wo er mit Vollmacht kommt. Und Erweckung und Wunder geschehen. All das ist Teil dessen, wonach die Braut sich sehnt. Und doch bleibt ihre letzte Sehnsucht unerfüllt bis zu dem Tag, an dem er leibhaftig kommt, um alles neu zu machen. Jesus wird wiederkommen. Diese Wiederkunft drängt er der Welt aber nicht auf. Gott überrumpelt seine Braut niemals. Doch er bereitet sie vor, weltweit. Er bereitet sie vor durch das Gebet. Wenn wir sehnsüchtig bleiben wollen, dann müssen wir die Momente im Jetzt, im Heute erleben, wo Gott kommt, wo wir ihn erleben. Und das wird nur durch das Gebet geschehen, wenn wir ihn suchen, seine Gegenwart suchen. Und so können wir sehnsüchtig bleiben auf den Moment der Wiederkunft. Amen.